liebe Freunde aus der Bewegung. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Pressekonferenz des EU-Austrittsvolksbegehrens zum Thema EU und Arbeitslosigkeit. Als Bevollmächtigte dieses Volksbegehrens darf ich Sie begrüßen, weil Sie den Vormittag sozusagen leiten. Ich darf natürlich zunächst die Podiumsteilnehmer auch begrüßen und Ihnen vorstellen. Der heutige Referent, Professor Dr. Diplom-Ingenieur Heinrich Wohlmeier, sitzt zu meiner Linken, heute sind alle links von mir, stelle ich fest. Ja. Dann weitere Mitglieder des Personenkomitees, Renate Zittmeier, Bäuerin aus Oberösterreich, extra angereist, gestern durch den Schneesturm gekämpft, ja, war nicht so ganz einfach. Magister Markus Lechner, Volkswirt aus Salzburg, und sollten über das reine Vortragsthema hinaus heute Fragen irgendwie allgemeiner Natur zum Volksbegehren von Ihnen gestellt werden, dann bitte stehen Ihnen alle Teilnehmer des Personenkomitees dafür zur Verfügung. Natürlich konnten heute nicht alle hier sein, einige sind ja berufstätig, können natürlich nicht jederzeit kommen, andere sind krankheitshalber verhindert, Grippewelle. Also es kommen immer die, die eben gerade Zeit haben und können. Und zur Einleitung von meiner Seite möchte ich nur vielleicht darauf hinweisen, man hat ja in den letzten Tagen gehört, was ja normalerweise immer schamhaft verschwiegen wurde, dass der Netto-Mitgliedsbeitrag, den Österreich nach Brüssel abführt, jedes Jahr, jetzt bereits seit einigen Jahren, über 1 Milliarde Euro darstellt. Also jetzt haben wir sogar die Milliarden-Euro-Grenze übersprungen, schon seit einigen Jahren. Und das ist bitte der Nettobeitrag. Das heißt, das ist abgezogen bereits die Rückflüsse, die aus unserem Mitgliedsbeitrag dann von Brüssel wieder zurückgeschickt werden. Also selbst wenn diese Rückflüsse jetzt schon berücksichtigt sind, ist es über eine Milliarde netto, die wir nach Brüssel abliefern jedes Jahr. Und das, was wir als sogenannte Förderungen zurückbekommen, das haben wir ja vorher längst eingezahlt an die EU eben in Form des Mitgliedsbeitrages. Das wird nie dazu gesagt, weder den Bauern wird es gesagt, noch den anderen diversen Projektnehmern, die behaupten oder denen gesagt wird, dieses Projekt wird mit EU-Mitteln gefördert. EU-Mittel gefördert heißt immer von Österreich zuerst bezahlt und dann nur zu einem ganz geringen Prozentsatz wieder Geld dafür zurückbekommen. Der Begriff EU-Förderung ist ein völlig irreführender. Das möchte ich nur zur Einleitung sagen und darf dann zum eigentlichen Thema übergehen, EU und Arbeitslosigkeit, und Herrn Professor Wohlmeier. Moment, das Mikrofon, Herr Professor.
Ja. Was soll ich wegen einem Mikrofon sitzen bleiben? Wir sind eh nicht so viele.
Ist besser, ne?
Dann bleibe ich sitzen. Nun, ich brauche Ihnen nicht viel zu erzählen. Sie brauchen nur herschauen. Zeitungsheadings, Arbeitslosigkeit nähert sich. Jetzt sind wir schon über der 500.000 Grenze. Oder den Satz des Weltbankpräsidenten Jim Kun-Yong Kim. Aktuell sind 200 Millionen Menschen ohne Arbeit. Bis 2030 müssen 600 Millionen Jobs geschaffen werden. Und die Brüsseler Denkfabrik Bröchel sagt, in den kommenden 2 Jahrzehnten werden wir 50% der Arbeitsplätze verlieren. Wenn wir den, ich könnte Ihnen jetzt das näher weiterlesen, aber eines möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, was ich auch in meinem Buch zitiert habe, Empörung in Europa, Wege aus der Krise, dass beim World Economic Forum 2013 für den World Economic Outlook 2014, also die Aussichten der Welt im wirtschaftlichen Bereich, das waren 1600 Führungskräfte aus 112 Ländern, die gemeint haben, der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit sollte ganz oben auf der Liste der Regierenden stehen. Sie selber machen keine Vorschläge. eine junge Generation, die in völliger Hoffnungslosigkeit ins Berufsleben startet, ist sozialer Sprengstoff. So, das ist grob die Situation. Und ich füge noch etwas hinzu, was mir ermöglicht hat, mein Buch in der ersten Ausgabe, das ist die zweite aktualisierte, vorzustellen, nämlich, dass die Schweiz 2012 eine gesamtschweizerische Milizübung gemacht hat, da sitzt ein Milizionär, mit einem neuen Bedrohungsszenario, nämlich Bürgerkriege rund um die Schweiz. Und ich habe den Kommandanten angerufen und habe gesagt, habt ihr nicht ein bisschen übertrieben? Und er hat gemeint, wir waren immer nüchterne Beurteiler der Situation. Aber denken Sie nach, bei 50% Jugendarbeitslosigkeit in den südlichen Ländern und 25% generelle Arbeitslosigkeit und Durchschnitt der EU bei 10,5%, da zündet sich demnächst das Pulverfass von selbst. Und ich glaube, in der Situation stehen wir auch, wenn wir den Rückblick aus der Zukunft wagen. Und wieso habe ich jetzt das Thema gemeinsam mit der Frau Rauscher gewählt, EU und Arbeitslosigkeit? Weil die derzeitige EU-Politik gegen die Arbeitslosigkeit geradezu zynisch naiv ist. Ich hoffe, sie ist naiv. Nämlich möglichst viel Geld drucken und an die Banken geben und dann wird schon genügend Geld an die Unternehmen durchsickern und diese werden mit den geringen Zinsen investieren. Ein Unternehmer investiert nur dann, wenn er Zukunftsaussichten hat. Und wenn wir jetzt betrachten, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer stärker wird und die Durchschnittseinkommen zurückgehen, dann werden die Zukunftsaussichten nicht besser, auch wenn wir den Leuten jetzt sagen, ihr werdet demnächst Negativzinsen zahlen, damit ihr euer letztes Gerstl quasi in den Konsum steckt, damit wir kurzfristig wieder Konsum ankurbeln. Und dass wir halt dann auf Schulden noch ein Wohnbauprogramm machen, das begrüßenswert ist, aber nicht auf die Dauer wirkt. Es sind lauter Projekte, die wir derzeit sehen, die kurzfristig Respiro schaffen, also noch Erleichterung geben. Und das ist, glaube ich, das Dramatische. Und dann kommt noch etwas dazu. Die Argumentation, um unsere Jungen mit schlechtem Gewissen und die Älteren auch zu früh ruhig zu stellen, indem man sagt, die Bestqualifizierten haben natürlich einen Arbeitsplatz. Und daher investieren wir in Ausbildung, Unternehmertum, Innovation. Aber wenn ich bringe immer das Beispiel in der Vorlesung, wenn wir nur für 10 Leute einen Arbeitsplatz haben und wir sagen dann, und wenn du der Beste bist, hast du natürlich einen Arbeitsplatz. Dann ist das Zynismus. Es geht in Wirklichkeit um das Arbeitsplätzeangebot. Und dass ich nicht zu lang werde, ich habe versprochen, dass ich nicht länger als eine halbe Stunde es mache, möchte ich ganz kurz gleich auf die Handlungsmaximen, das, was wir tun müssten, eingehen. Das muss man aber in Gesamtpakete einpacken. Das Erste, was alle immer sagen, Entlastung der menschlichen Arbeit. Wir sehen auch im österreichischen Steuersystem, die Lohnsteuer ist derzeit bereits die höchste Steuerquelle. Wir besteuern jenen Faktor, der aus dem Geschäft geht, am höchsten. Wenn ich als Unternehmer derzeit eine Kalkulation mache, dann muss ich in meine Kalkulation das Doppelte dessen, was der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in ihr unter Anführungszeichen Lohnsackerl bekommt, in die Kalkulation einsetzen. Das kann nicht gut gehen. Dazu brauchen wir das, was wir nennen die strategische Steuerreform, über die können wir nachher diskutieren. Es liegt wirklich genug Geld auf der Straße, das aufgehoben werden kann, nicht auf die Art, wie jetzt diskutiert wird. Dann könnten wir sagen, das soziale Netz wird aus den neuen Steuern bedient und dadurch können wir wirklich die menschliche Arbeitskraft radikal verbilligen, als erstes. Das Zweite, dass wir derzeit in den meisten Arbeitsfeldern, so möchte ich sie nennen, nicht investieren, weil nicht nur die Mittel dazu fehlen, sondern auch die Zielsetzungen. Ich bringe mal einen großen Brocken und mache eine Zwischenbemerkung. Wieso adressiere ich die EU? Weil wir zu dem, was ich jetzt ausführen werde, eine entsprechende Handelspolitik brauchen und weil wir zu dem, was ich jetzt ausführe, auch eine entsprechende Finanzpolitik brauchen. Etwas habe ich ja schon angezogen. Und jetzt schauen wir uns kurz an, ich möchte es auf das Flipchart aufzeichnen, was derzeit wirkt und wo wir gegensteuern könnten. Wenn wir uns den Arbeitsmarkt so einmal hernehmen, dann ist einmal der erste Bereich, der läuft und uns den Kuchen feiner macht, ist das sogenannte Outsourcing. Es wird generell Produktion ausgelagert. Mir hat unlängst ein Bilderrahmenerzeuger gesagt, dass er nicht einmal in Europa mehr seine Rohstoffe bekommt. Die muss er auch aus China beziehen. Das Outsourcing, was kann ich gegen das Outsourcing tun? Und auf der anderen Seite die unterpreisigen Importe. Indem ich das Bestimmungsland in die Handelspolitik einführe und sage, du hast nur freien Marktzutritt, wenn du die sozialen und ökologischen Standards des Bestimmungslandes einhältst, bis zum geforderten Mindestlohn. Sonst zahlst du eine Ausgleichsabgabe oder wenn in den krassen Fällen Kinderarbeit ist, überhaupt das Verbot des Importes da. Das kommt da herein. Dann kommt das nächste, was wir haben. Wir haben das Steuersystem, das uns die Arbeit teuer macht. Aber wir haben, weil die Budgets austrocknen, und die trocknen aus, weil wir bestimmte Steuern und Abgaben vermeiden. Sprich zum Beispiel eine Kapitaltransaktionssteuer, ich nenne es Kapitalumsatzsteuer, von nur einem Promille, die bereits das Doppelte unseres Schuldendienstes ausmachen würde. Dadurch können wir den sogenannten nicht nur die Lohnnebenkosten senken, sondern auch den sogenannten informellen Sektor fördern. Was ist der informelle Sektor? Alles, was wir derzeit als zu teuer empfinden, vom Kulturbetrieb bis zum Pflegebetrieb, wo die Slowakinnen bei uns arbeiten, weil unsere eigenen Leute zu teuer sind und wir uns das nicht unter Anführungszeichen leisten können, bis hin zu Restaurierungen und solchen Dingen. Ich liebe immer Beispiele zu bringen. Ich habe mit meinen Studenten in Trentino die Arbeitsgenossenschaften, die Kooperative, die Lavoro besucht. Die Trentiner und die Südtiroler sind reich, weil sie nach Rom kaum Steuern zahlen. Trentiner haben sich an die Südtiroler angehängt. Und die Arbeitsgenossenschaften, die sehr gut organisiert sind, einvernehmlich mit der Wirtschaftskammer, mit dem Staat, mit den Arbeitnehmervertretungen, machen Dinge wie Burgrestaurierungen, Wegeinstandhaltungen bis hin zur Katalogisierung des Kunstbesitzes. Also hier kann der informelle Sektor unglaublich viel leisten und der wichtigste Punkt des informellen Sektors wäre die professionelle Elternschaft. Dieses Modell gibt es, ist durchgedacht, es gibt ein dreibändiges Buch in allen Eltern von Werk Bruckberger, wo wir sagen, wir schießen, wenn Eltern Teilzeit nehmen und partnerschaftlich die Kinder betreuen, dort zu. Das sind wieder Arbeitsplätze. Und dass wir dann noch das, was ich schon gesagt habe, die Neuordnung des Systems gemäß den Prinzipien der Biosphäre. Dann hätten wir diesen Druck auf den Arbeitsmarkt im Wesentlichen weg. Jetzt muss ich noch hinzufügen, wieso ist die EU derzeit nicht in der Lage, den Arbeitsmarkt zukunftsfähig zu steuern? Das erste ist, wir haben die gesamte Handelspolitik an die EU abgegeben. Wir können im GATT nicht mehr verhandeln. Die kleinen Schweizer können das noch. Das würden wir können, wenn wir in einer vertieften EFTA-Mitglied sind und könnten dort Dinge wie das Bestimmungslandprinzip einfordern und das Prinzip, dass im Welthandel die ökologischen und sozialen Übereinkommen, die es gibt, Vorrang haben und nicht wie jetzt Nachrang. In der Welthandelsordnung wird derzeit nur geprüft, ob das Produkt an sich schädlich ist, die Herstellungsart, die sogenannten PPMs, Processing Production Methods, werden nicht geprüft. Das Zweite in der Handelspolitik, dass wir neben dem Bestimmungslandprinzip und dem Vorrang der ökologischen und sozialen Normen auch die gewisse Grundrechte neu einfordern können, und dazu gehört zum Beispiel das Recht auf Ernährungssicherheit. Wir haben derzeit eine Öffnung der Agrarmärkte in Richtung von Systemen, die sicher nicht zukunftsfähig sind, denn alle Hochkulturen mit knappen Flächen haben eine gärtnerisch intensive kleinräumige Landbewirtschaftung gehabt und entwickelt. Und das habe ich selbst noch im Krieg und in der Nachkriegszeit erlebt, wie wir Überleben gestaltet haben, und das brauchen wir auch für die Zukunft. Das heißt, wir müssen bestimmte Grundrechte über die gegenwärtigen Handelsinteressen erheben. Und wenn Sie jetzt die Verhandlungen über das TTIP anschauen, wo unsere Regierung in Brüssel zugestimmt hat zu den Verhandlungseröffnungen, wo kein ausreichendes Mandat gegeben wurde. Ich kenne das Mandat, das klingt zwar sehr schön, aber man hat sich in die, ich würde es nennen, die tödliche Umarmung, vor allem auch am Agrarsektor hineingegeben, nicht nur im sozialen und im kommunalen Bereich. Da braucht es ein solides System des Agrarschutzes in Form von Ausgleichsabgaben, und das ist in der WTO, das GATT ist ein Teil der WTO geworden, sogar gedeckt. Ich habe seinerzeit in Genf einen Agrarschutz für Österreich durchverhandelt, wo man am Anfang gesagt hat, das geht nicht, und dann habe ich bewiesen, dass es geht, und habe gesagt, ich gehe nach Hause und werde erklären, welcher Terrorismus hier herrscht, und dann plötzlich konnten wir verhandeln und wir haben alles, was wir brauchten, nach Hause gebracht. Das heißt, wir durften sogar bei den Fertigprodukten die Differenzen zwischen den Rohstoffen abschöpfen und damit gerechte Wettbewerbsverhältnisse herstellen. Es geht ja nicht um Protektionismus, sondern um gerechte Wettbewerbsverhältnisse. Und da wollte ich Ihnen, neben mir sitzt ein Salzburger, noch etwas kurz sagen. Wir haben seinerzeit, das war schon 1994, ein Symposium gemacht, sind die Bauern noch zu retten? Und ich habe damals 7 Szenarien entwickelt. Und eines war, wir werden in Zukunft weltweit mit Nahrungsknappheit zu rechnen haben und werden unsere Landwirtschaft nach eher gärtnerischen Mustern vielfältig umgestalten müssen. Das heißt, einen Arbeitskräftebesatz von 0,3 Arbeitskräften pro Hektar im Ackerland und 0,1 im Grünland, dann hätten wir in dem Szenario nicht nur die damalige Zahl der Betriebe, das waren 280.000, brauchen können, sondern hätten auch eine hohe Beschäftigungszahl gehabt, nämlich ungefähr 600.000 Leute. Das wollte ich dazu auch noch sagen. Und ein letztes. Wir müssen die Arbeitsmarktpolitik für sich ist an sich Unsinn. Die Arbeitsmarktpolitik muss in die Gesamtpolitik eingebettet sein. Wenn wir das Finanzsystem in Ordnung bringen, das handelspolitische System in Ordnung bringen, uns die Freiheit erkämpfen, dass wir das weltweit, vor allem in der WTO, in der FAO, in der ILO deponieren können und Allianzen mit den Entwicklungsländern bilden. Denn dort ist ja die Arbeitslosigkeit ebenso katastrophal. Und die Ausbeutung, und wir kriegen dann die Flüchtlinge her, deren wir nicht mehr Herr werden. Wenn wir diese Allianzen aufbauen, dann können wir weltweit sicher etwas bewegen, und da kann ein kleines Land wie Österreich ebenfalls etwas bewirken. Das wollte ich Ihnen nur jetzt grob sagen, und dann können wir jetzt in der Diskussion das sicher noch vertiefen. Soweit mein Statement zur EU.
Danke vielmals. Das Mikrofon habe ich vergessen. Danke vielmals, Herr Professor.
Vielleicht, dass ich noch etwas sage, ja. Weil ich habe mir es hergelegt und dann habe ich es nicht aufgegriffen. Ja. Das hat noch die Barbara Brahmer präsidiert. Am 15. Mai des Jahres 2014 gab es ein Projekt Vision 2050 von Österreich. Wie wird Österreich gestaltet sein? Und ich fasse es kurz zusammen. Das Wesentliche ist, wir müssen in Forschung und Entwicklung, Ausbildung, Innovationsfähigkeit, Unternehmertum investieren, und dann werden wir in dem weltweiten Existenzkampf überleben, einen Platz haben. Und das Schlüsselreferat hat Jeremy Rifkin gehalten, und der hat gemeint, nachdem wir die technologische Entwicklung abschätzt, wird in 2 bis 3 Jahrzehnten nur ein Drittel der Arbeitsplätze übrig bleiben. Daher diese Sache, und jetzt habe ich das, was ich unterlassen habe, hinzuzufügen. Wenn wir das Finanzsystem so in Ordnung bringen und wir können den Tisch reichlich decken, das habe ich auch in meinem Buch ausgeführt, dann können wir uns auch ein Grundeinkommen leisten. Und mit dieser Grundsicherung kann jeder seine individuelle Berufs- und Einkommenskombination wählen. Das muss natürlich auch durch eine entsprechende ethische Schulbildung flankiert sein. Dass es nicht nur Leute gibt, die sich ins soziale Netz schmeißen. Und dann können wir all die Sektoren im informellen Bereich locker abdecken, weil keiner von den Mitbürgerinnen und Bürgern für ihn die Gefahr besteht, dass er unter sein Existenzminimum absinkt. Das heißt, das werde auch nicht nur Freiheit der Lebensgestaltung geben, sondern auch den Freiraum für die innovative Gestaltung von neuen Arbeitsfeldern und Arbeitsplätzen. Das, glaube ich, sollte ich noch hinzufügen. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Herr Professor. Ich möchte nur in der Zwischenzeit Ihnen auch Frau Dr. Eva Maria Barke vorstellen, Rechtsanwältin in Wien, die ja auch Mitglied des Personenkomitees für das EU-Austrittsvolksbegehren ist. Und wir freuen uns, dass sie doch noch Zeit gefunden hat zu kommen. Also sollten von Ihnen speziell rechtliche Fragen auch kommen, dann wäre sie die kompetente Ansprechperson. Ja, und jetzt würden wir uns sehr freuen, wenn Fragen kommen zu den Ausführungen von Herrn Professor Wohlmeier.